DW Menschen und Märkte.
Nach der Ablehnung im Unterhaus, wie geht es weiter mit dem Brexit? Und Reden gegen Gelbwesten, Macrons Bürgerdialog. Trübsal auf der Automesse in Detroit und ein trockener Rückblick auf ein Gesetz, das vor 100 Jahren die Prohibition in den USA einläutete. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker, herzlich willkommen. Empfindliche Niederlage für die britische Premierministerin Theresa May. Die Abgeordneten im Parlament haben gestern Abend mit großer Mehrheit gegen den Austrittsvertrag gestimmt, den May mit der Europäischen Union ausgehandelt hatte. Was jetzt passiert, ist völlig unklar. Wird neu verhandelt? Kommt ein harter Brexit ohne vertragliche Regelung? Gibt es gar ein neues Referendum? So viel Unsicherheit belastet normalerweise die Finanzmärkte. Doch davon ist nichts zu spüren. Die Börsen in Frankfurt und London zeigten sich relativ entspannt. Ganz anders die Stimmung in Brüssel. Von dort Malte Pieper.
Europa schaut in den Abgrund. Europa steht kurz vor dem Chaos eines ungeregelten Brexits. So kommen sich hier viele am Tag nach der Entscheidung von London vor. Vor allem die, die in den vergangenen 2 Jahren Woche für Woche mit ihren britischen Kollegen über das Austrittsabkommen gestritten, gefeilscht und verhandelt haben. Sie fühlen sich schlicht hintergangen. Ganz vorne Elmar Brok, die graue Eminenz, wenn man so will, der europäischen Außenpolitik. Seit 1980 kann der Ostwestfale normalerweise alle diplomatischen Floskeln im Schlaf herunterbeten. Heute Vormittag dagegen hielt es ihn kaum auf seinem Stuhl.
Ich meine, dass es jetzt vorbei ist mit parteipolitischen und personellen Ambitionen in der britischen Politik, die es unmöglich gemacht haben, dass in Parteien und zwischen Parteien eine Mehrheit ist. Und deswegen sollten wir jetzt warten, bis die Briten ihre Dinge zusammengebracht haben.
Ein Aufschlag, wie gemacht für den Mann, auf dessen Initiative die ganze Brexiterei maßgeblich zurückgeht und der durch sein jahrelanges Drängen die Entscheidung erst herbeigeführt hat. Nigel Farage lehnte sich zurück auf seinem Straßburger Stuhl und schleuderte dann seinen verblüfften Kollegen entgegen: Setzen Sie sich mal bitteschön alle für ein zweites Referendum ein, dann werden Sie erleben, wie der britische Löwe zu brüllen beginnt.
It's a lion that will roar if we have to fight a second referendum and we'll win it by a bigger majority.
Yeah, yeah.
Ein solches Szenario, also ein erneuter Sieg der Brexiteers, an ein solches Szenario will EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans erst gar nicht denken. Er ließ ziemlich bewegt seine Kollegen tief in seine Seele schauen. Bei all dem heute hier müsse er immer an seinen Englischlehrer denken, so der Niederländer.
Who taught me to love.
Der mir beibrachte, die britische Literatur zu lieben, die britische Kunst, die englische Sprache. Diese Liebe, die wird sich nie ändern, egal was passiert. Aber lassen Sie mich Ihnen eines versichern. Weder bei mir noch in den 27 Hauptstädten gab es jemals das Ansinnen, die Briten und das Vereinigte Königreich für den Austrittswunsch zu bestrafen. EU-Chefunterhändler Barnier betonte, es bleibe oberste Priorität, einen geregelten Brexit zu sichern und schob dann hinterher, was seit Wochen immer wieder von europäischer Seite unterstrichen wird. Nötigenfalls müsse die britische Regierung ihre roten Linien überdenken. Nur, wie soll das alles noch funktionieren, rund 10 Wochen vor dem 29. März, also wenn der Brexit getreu der Verträge eintritt? Für den Fraktionschef der europäischen Sozialdemokraten Udo Bullmann ist klar, notfalls müssen wir eben gemeinsam mit den Briten das Austrittsdatum nach hinten verschieben.
Es ist besser als der harte Brexit, weil es noch Optionen besserer Lösungen ermöglicht. Aber die Europäische Union sollte darauf bestehen, dass man dann klärt, dass es eine neue Stabilität braucht in der britischen Politik. Man muss wissen, wo man dran ist.
Für die Regierung der Mitgliedstaaten ist eine Verschiebung wegen der völlig offenen Lage in London deshalb offiziell auch noch kein Thema. Unmissverständlich erklärte Rumäniens Europastaatssekretärin Melania Ciot als amtierende EU-Ratspräsidentin, Nachverhandlungen sind nicht vorgesehen. Man müsse vielmehr die Vorbereitungen für einen ungeregelten Brexit intensivieren.
We therefore have to continue our preparation for all outcomes, including a no-deal scenario.
Mit anderen Worten, die EU-27, sie sind ratlos und warten dringend auf klare Ansagen aus London.
Aus Brüssel berichtete Malte Pieper. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist grundsätzlich offen für eine Verschiebung des Brexit-Datums 29. März. Voraussetzung sei aber, dass die Briten mit einem neuen Plan kommen, hieß es heute aus seinem Umfeld. Drängender ist für Macron derzeit ohnehin eine ganz andere Baustelle: die ständigen Proteste der Gelbwesten und die Klagen des französischen Mittelstands. Der Präsident hat seinen Bürgern zugesichert, besser zuzuhören. Zum Auftakt traf er gestern rund 600 Bürgermeister aus der Normandie, die ihm die Sorgen und Nöte der Franzosen persönlich vortrugen. Barbara Kostolnik war dabei.
Die Feststellung von Bürgermeister Jean-François Lemel kommt ohne Umschweife wie aus der Pistole geschossen. Ich glaube, dass es Frankreich extrem schlecht geht. Die meisten Bürgermeister und Bürgermeisterinnen im Saal, fast 600, fast alle aus sehr kleinen Gemeinden, unterschreiben diesen Satz ihres Kollegen ohne zu zögern. Wenn man ihnen zuhört, wie der Präsident, dann erfährt man die ganze Misere der Landbevölkerung, in diesem Fall der Normandie.
Cette maternité.
Mir geht es um die Entbindungsstation des Krankenhauses in meiner Gemeinde, erzählt dieser Bürgermeister. Sie steht stellvertretend für den Ärztemangel und die Strukturprobleme auf dem Land. Wenn diese Station wie vorgesehen dicht macht, wäre das eine Katastrophe. Keine Ärzte, die Schulen machen dicht, kaum öffentlicher Personennahverkehr. Es klingt vertraut. Deutsche Kommunen kennen diese Probleme ebenfalls. Frankreichs Präsident hört konzentriert zu. Er hatte vor dem Dialog die Devise ausgegeben: keine Tabus. Und es gibt auch keine Tabus. Die Bürgermeister, traditionell in Frankreich diejenigen, die am nächsten am Bürger, an der Bürgerin, gemeinhin also am französischen Volk sind und die auch das höchste Ansehen in der Bevölkerung genießen, nehmen kein Blatt vor dem Mund. In den Beschwerdebüchern, die bei uns in den Rathäusern ausliegen, steht ganz oft die Forderung nach der Wiedereinführung der Vermögenssteuer, sagt der kommunistische Bürgermeister von Brionne. Sie sagen nun, Herr Präsident, es gibt keine verbotenen Fragen, aber über die Vermögenssteuer wollen Sie nicht sprechen. Das ist für mich ein Widerspruch. Vielleicht können Sie den auflösen. Macron hört sich die vielen Fragen, die Forderungen, die Beschwerden geduldig an. Dann antwortet er, arbeitet penibel jede einzelne Forderung ab. Bürgerreferendum, Kaufkraft, Mobilität. Die Bürgermeister sind seine Multiplikatoren im Kampf um die öffentliche Meinung. Sie sollen den Dialog mit den Bürgern in Gang bringen. Er braucht sie. Zur umstrittenen Vermögenssteuer sagt Macron auch etwas. Sie sei kein Tabu, aber auch kein Totem. Hat man besser gelebt, als es die Vermögenssteuer noch gegeben hat? Nein. Ich glaube an meine Reformen. Wer hat denn die Vermögenssteuer gezahlt, als es sie noch gab? Doch nur diejenigen, die nicht reich genug waren, ihre Schäfchen rechtzeitig ins Trockene zu bringen. Zwischendurch aber gehen dann doch wieder die Gäule mit ihm durch. Frankreichs Fetisch sei die Fiskalität, seufzt er, scheinbar niedergeschlagen. Aber die Franzosen seien bei diesem Thema nun mal leicht entflammbar, grinst er dann. Man will immer einen Schuldigen finden. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass das gerade ich bin. Aber man soll bitte aufhören, Unsinn zu erzählen. Wie zum Beispiel, wenn wir die Vermögenssteuer wieder einführen, verbessert sich die Situation der gelben Westen schlagartig. Das ist Quatsch. Macron kann nicht alle Bürgermeister überzeugen, aber er hat den Dialog eröffnet. Und die Bürgermeister, von denen die wenigsten der Präsidentenbewegung La République en Marche angehören, wissen, was auf dem Spiel steht. Wenn Macron dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, der Ungleichheit, des Abgehängtseins eines Teils der Bevölkerung nicht in den Griff bekommt, reiben sich die Feinde der Republik, Extremisten von links und von rechts, die Hände.
Barbara Kostolnik über den Auftakt der Bürgerdialoge in Frankreich. Die Stimmung ist nicht gut auf der größten amerikanischen Automesse, die derzeit in Detroit stattfindet. Die Hersteller machen sich Sorgen über die Konjunktur. Hinzu kommt die noch immer im Raum stehende Drohung von US-Präsident Trump, Strafzölle auf Importwagen zu erheben. Und als ob all das nicht reichte für eine gedrückte Atmosphäre, muss die Messe selbst gegen den Bedeutungsverlust kämpfen. Jan Bösche berichtet.
Die Autobranche in den USA freut sich über Rekordverkaufszahlen, aber trotzdem hängt bei der Detroiter Autoshow Unsicherheit in der Luft. Analysten gehen davon aus, dass in diesem Jahr die Zahlen sinken werden. Ford-Chef Jim Hackett versuchte sich bei Bloomberg in Optimismus. Ich denke, das Autogeschäft wird solide sein. Die Wirtschaft generell hat Anzeichen, die Unbehagen auslösen, aber es gibt keine Kennzeichen einer Rezession. Ford selbst hat genügend Baustellen. Der Konzern kämpft mit seinem Europageschäft. Helfen soll ein Sanierungsprogramm, das mehrere tausend Stellen kosten wird. Nachbar GM hat sich von seinem Europageschäft rund um Opel bereits getrennt. Das Unternehmen will trotz guter Zahlen weitere Fabriken in den USA schließen. Hinzu kommen Sorgen um China, wo weniger Autos gekauft werden. Für die deutschen Hersteller verbreitete Klaus Bräunig vom Branchenverband VDA Optimismus.
Wir haben letztes Jahr 16,5 Millionen Fahrzeuge weltweit abgesetzt. Und wenn wir mit stabilen handelspolitischen Rahmenbedingungen in diesem Jahr rechnen können, besteht durchaus die Chance, dass die Deutschen die 17-Millionen-Marke knacken können.
Stabile handelspolitische Rahmenbedingungen, das klingt wie Wunschdenken angesichts der Politik der Trump-Regierung. Sie liefert sich mit China einen Handelskonflikt, der auch deutsche Hersteller betrifft, die in den USA für den chinesischen Markt produzieren. Hinzu kommt die Drohung, die Zölle für Autos zu erhöhen. Das zielt auf die Europäer und besonders auf die Deutschen. VDA-Geschäftsführer Bräunig warnte:
Am Ende verlieren alle. Und wenn Sie jetzt die Herausforderungen für den Automarkt in China, in USA betrachten, dann hängen viele Unsicherheiten an dieser nicht klaren handelspolitischen Entscheidung. Und ich glaube, je stärker wir hier präsent sind, deutlich machen, was wir für den Wohlstand der Amerikaner beitragen, desto eher lässt man auch solche Maßnahmen sein.
Erst kürzlich waren Spitzenvertreter von BMW, Daimler und Volkswagen im Weißen Haus, um vor den Zöllen zu warnen und auf das eigene Engagement in den USA hinzuweisen. Alle drei Hersteller wollen hier weiter investieren. Auch die deutschen Zulieferer produzieren hier, so wie ZF Friedrichshafen. Das Unternehmen beschäftigt in den USA rund 13.000 Mitarbeiter. Vorstandsmitglied Michael Hankel warnte trotzdem vor neuen Zöllen. Sein Ausblick auf das neue Jahr: vorsichtig.
Es gibt mehrere Einflussfaktoren, die wir erst in 2-3 Monaten wirklich abschließend bewerten können. Und von daher stellen wir uns im Sinne von Szenarien auf unterschiedliche Mengenszenarien ein, sind aber trotzdem der Auffassung, dass es keinesfalls eine Krise wie vor 10 Jahren sein wird, sondern dass das anders ausgesteuert werden wird.
Vom Mitbewerber Continental hieß es bereits, die Party sei vorbei. Ein Grund für die gedrückte Stimmung hier in Detroit ist auch die Zukunft der traditionsreichen Autoshow. Sie findet zum letzten Mal im Januar statt, weil sich immer mehr Hersteller abgemeldet haben. Im nächsten Jahr soll es eine Neuauflage im Sommer geben. Dann ist es in Detroit zwar erheblich wärmer, aber die Leitfunktion der Messe ist in Gefahr, die sie zu Jahresbeginn immer hatte.
Aus Detroit war das Jan Bösche. Heute vor 100 Jahren, am 16. Januar 1919, wurde in den USA der 18. Verfassungszusatz ratifiziert. Der untersagte die Herstellung, den Verkauf oder den Transport von Alkohol im ganzen Land und trat ein Jahr später in Kraft. Richtig wirkungsvoll war die Prohibition nicht, hat uns dafür aber den Stoff für Legenden und Filme beschert. Ein Rückblick von Martina Butler.
Das Land trockenlegen, das war das Ziel der Prohibition. Nur der Kongress war nicht ganz so trocken. Das erzählt Michael Lowe, der heute Gin mit dem Namen Green Hat in Washington destilliert. Eine Anspielung, erzählt Michael mit einem Grinsen im Gesicht.
During Prohibition. Während der Prohibition gab es in Washington einen Schwarzhändler, der als Mann mit dem grünen Hut bekannt war. Während der Kongress das Land trockenlegte, verkaufte George Cassidy illegalen Alkohol an 80% der Abgeordneten und Senatoren.
Produktion, Transport und Verkauf von Alkohol wurden mit dem 18. Zusatz zur Verfassung illegal. Fässerweise wurde der Alkohol unter Aufsicht der Polizei ausgeschüttet, flaschenweise ausgekippt. Wie konsequent ein Bundesstaat das Gesetz durchgesetzt hat, war durchaus unterschiedlich, erklärt Historikerin Lisa McGurr.
Wo es viele Prohibitionsanhänger gab, wurde es streng gehandhabt. Die Zahl der Leute, die verhaftet wurden, stieg. Die Gefängnisse waren überfüllt. Aber in Städten wie New York sah man das lockerer. Das war eine große, industrielle, kosmopolitische Stadt mit vielen Einwanderern. 1923 haben sie in dem Staat die Gesetze schon wieder aufgehoben.
Schwarzhandel und Speakeasies blühten. Unter der Ladentheke und den Hinterzimmern wurde weiter getrunken. Rum wurde ins Land geschmuggelt, Whisky als Medizin verschrieben und verdient haben vor allem die Gangs. Die Gewinner des Verbots, die organisierte Kriminalität, die Geschäfte mit hochprozentigem machte. Al Capone wird zum berühmtesten Gangster der Prohibitionszeit und später zum Material für Filme wie The Untouchables, die Unbestechlichen.
Jeder weiß, wo der Schnaps versteckt ist. Das Problem ist nicht, ihn zu finden.
Wir werden das Richtige tun!
Das Problem ist, die Quelle zum Versiegen zu bringen.
Die Prohibition verändert das Land und wird zum Wahlkampfthema. Der Kandidat der Demokraten, Franklin D. Roosevelt, verspricht:
We advocate the repeal of the 18th Amendment.
Wir sind für die Abschaffung des 18. Verfassungszusatzes.
1933 macht er mit seiner Unterschrift Schluss mit dem trockenen Land. Der Mann mit dem grünen Hut soll dafür kräftig Lobbyarbeit betrieben haben. Historikerin Lisa McGurr über das unrühmliche Ende der Prohibition.
Die Prohibition ist eine der größten Niederlagen eines Gesetzes. Es ist der einzige Verfassungszusatz, der je wieder komplett abgeschafft wurde.
Bis heute gibt es aber trockene Gemeinden. Sie verbieten den Verkauf von Alkohol. Die ersten Flaschen des Washingtoner Gins Green Hat hatten einen besonderen Adressaten, erzählt ihr Macher Michael Lowe.
Die erste Kiste haben die Nachfahren des Mannes mit dem grünen Hut bekommen.
Martina Butler über den 18. Zusatz zur US-Verfassung, der heute vor 100 Jahren ratifiziert wurde und erst 15 Jahre später wieder aufgehoben wurde. Das war's für heute im Wirtschaftspodcast. Leon Becker war in der Technik, Andreas Becker am Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.